Herzlich willkommen zu Legal Leading, der Arbeitsrechtsguide. Ich bin Katharina Körber-Riesack.
Und ich bin Julia Berger.
Wir sind Rechtsanwältinnen bei der Körber-Riesack Rechtsanwalts GmbH und bieten in diesem Podcast Einblicke in aktuelle Themen und Fragestellungen des Arbeitsrechts. Fundiert, verständlich und auf Augenhöhe.
Dabei blicken wir über das Juristische hinaus, betrachten auch gesellschaftliche, wirtschaftliche und politische Zusammenhänge.
Schön, dass Sie dabei sind. Willkommen zur 7. Folge von Legal Leading, dem Arbeitsrechtsguide. Heute widmen wir uns dem spannenden Thema der Entlassung und knüpfen damit direkt an unsere Reihe zur Beendigung von Arbeitsverhältnissen an. Da wir aber gerne auch sehr aktuell sind, starten wir mit einem kurzen Überblick über die wichtigen Änderungen im Pensionsrecht, die letzte Woche von zwei Regierungsparteien angekündigt wurden und auch Arbeitgeber wesentlich betreffen werden.
Ja, mit dem Regierungsprogramm 2025 bis 2029 kommen mehrere gesetzliche Änderungen auf uns zu, insbesondere auch im Zusammenhang mit dem Pensionssystem. Ziel der Regierungsparteien ist es, eine langfristige Finanzierbarkeit und Stabilität des Pensionssystems zu gewährleisten, insbesondere durch eine steigende Beschäftigungsquote und ein dadurch höheres faktisches Pensionsantrittsalter. Letzten Freitag gingen bereits einige Neuerungen bei der Korridorpension und der Allokierung der ersten Pensionsanpassung in Begutachtung. Katharina, kannst du uns kurz erklären, worum es hier geht?
Ja, also gerade vor dem Hintergrund der in Österreich ja wirklich sehr angespannten Budgetsituation sollen künftig auch Einsparungen im Pensionssystem erfolgen. Jetzt kann man sich ja zunächst mal fragen, warum hat eigentlich das Pensionssystem unmittelbare Auswirkungen auf das Budget, wo ja die Pensionsbeiträge, zumindest im ASVG-System, an die Pensionsversicherung von den Arbeitgebern und Arbeitnehmern gezahlt werden. Das liegt daran, dass dieses sogenannte Umlagesystem schwer staatlich subventioniert ist. 2024 waren es schon 16,5 Milliarden Euro aus dem Steuerbudget, die hier zugeschossen werden mussten, um die tatsächlichen Pensionszahlungen aus diesem eigentlichen Umlagesystem mitzufinanzieren. Die Erwartungen für die Steuerzuschüsse steigen in den nächsten 5 Jahren um ca. 5 Milliarden Euro für die gesetzliche Pensionsversicherung und ca. 1,8 Milliarden Euro für die Beamtenpensionen, also die direkt staatliche Leistungen sind. Man kann also sagen, dieses Umlagesystem finanziert sich nicht mehr, ehrlicherweise schon lange nicht mehr. Und angesichts der gestiegenen Lebenserwartung und der geringeren Geburtenrate ist eine Trendumkehr auch nicht wirklich zu erwarten. In Österreich können Männer derzeit mit Vollendung des 65. Lebensjahres und Frauen mit Vollendung des 60. bis 65. Lebensjahres in Pension gehen. Bei Frauen ist es deswegen so unterschiedlich, weil erst seit 1. Jänner 2024 das ursprüngliche Pensionsantrittsalter für Frauen von 60 stufenweise auf die 65 Jahre angepasst wird. Interessanterweise wurde das in den 1990er Jahren bereits beschlossen. Also diese extrem lange Übergangsfrist für die Angleichung des Frauenpensionsalters kann man eigentlich nicht mehr wirklich erklären und wirkt aus heutiger Sicht sehr kurios. Und wenn man dann dieses Antrittsalter erreicht, dann erhält man die sogenannte Regelpension. Und darüber hinaus gibt es aber auch die Möglichkeit eben der sogenannten Korridorpension. Das heißt, dass die Personen, die schon viele Jahre Beiträge ins gesetzliche System eingezahlt haben, bereits vor Erreichen des Regelpensionsalters die Möglichkeit haben, in Frühpension zu gehen, eben diese sogenannte Korridorpension, wobei dann aber schon Abschläge auf die Pension hinzunehmen sind, die ist dann weniger. Die Korridorpension wird deshalb so bezeichnet, weil sie in einem Korridor vom 62. bis zum 65. Lebensjahr beansprucht werden kann. Nach dem Regierungsprogramm ist also ja die Zielvorgabe, wie du schon gesagt hast, Julia, dass man das faktische Pensionsantrittsalter an das gesetzliche heranführt. Denn tatsächlich gehen Männer in Österreich im Schnitt mit 62,3 Jahren und nicht erst mit 65 und Frauen mit 60,2 Jahren in Pension. Dem System wäre also schon geholfen, wenn Menschen, vor allem Männer derzeit, zumindest bis zu ihrem gesetzlichen Pensionsantrittsalter auch tatsächlich arbeiten würden und damit natürlich auch ins System einzahlen würden.
Entsprechend soll beginnend mit 1. Jänner 2026 das Antrittsalter für die Korridorpension stufenweise vom vollendeten 62. Lebensjahr auf das 63. Lebensjahr und die erforderliche Versicherungszeit von 40 auf 42 Jahre angehoben werden. Durch die Korridorpensionsanhebung könnten laut Prognosen bis 2030 pro Jahr rund 1 Milliarde Euro eingespart werden. Diese Anhebung erfolgt nicht auf einmal, ganz klar, sondern in 2 Monatsschritten pro Quartal und gilt auch nicht für alle. Das lässt sich auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes zurückführen. Personen dürfen nach einem in der Rechtsprechung des österreichischen Verfassungsgerichtshofes entwickelten Grundsatz, eben dem Vertrauensschutz, darauf vertrauen, dass die für sie geltenden Pensionsregelungen nicht plötzlich oder rückwirkend zu ihrem Nachteil geändert werden. Um dem Vertrauensschutz auch gerecht zu werden, sind zusätzlich zur schrittweisen Erhöhung auch Personen, die vor dem 1. Jänner 1964 geboren sind, also 61 Jahre alt sind, von den Änderungen ausgenommen. Auch für ArbeitnehmerInnen, die mit ihrem Arbeitgeber eine bereits vor dem 1. April 2025 wirksam gewordene Altersteilzeitvereinbarung getroffen haben, soll bis die bisher geltende Rechtslage weiter anwendbar bleiben.
Ja, das wird jetzt interessant, ob diese Regelungen jetzt einen Vorzieheffekt bei Korridorpensionen auslösen. Wobei das Thema ja eigentlich derzeit wirklich hauptsächlich für Männer relevant ist. Bei Frauen wurde das Regelpensionsalter ja noch gar nicht so weit angehoben, sodass der Unterschied zwischen einem frühen Korridorpensionsantritt und dem eigentlich gesetzlichen Antritt ja kaum noch existiert. Diese zwei Drittel, also von den Männern, die in Korridorpension gehen, gehen zwei Drittel nicht in Korridorpension, weil sie gesundheitsbedingt nicht mehr können oder aus Arbeitslosigkeitsgründen oder so, sondern weil sie sich wirklich offensichtlich leisten können, Abschläge bei der Pension hinzunehmen. Allerdings bestehen politisch auch Befürchtungen, dass der Arbeitsmarkt für so eine längere Beschäftigung von ArbeitnehmerInnen gar nicht offen ist. Also es ist ein politisches Argument zu sagen, die Arbeitgeber wollen überhaupt keine älteren ArbeitnehmerInnen einstellen. Deswegen soll flankierend eben zu diesen Pensionsreformmaßnahmen auch ein sogenanntes älteren Beschäftigungspaket kommen, um entsprechende Anreize zu setzen. Dazu gibt es aber nach meinen Informationen noch nicht einmal einen Entwurf oder irgendwelche konkreten Ideen. Man kann hier beispielsweise an Anreize für Unternehmen denken. Es könnten auch erhöhte irgendwie Bildungspakete oder sonstiges durchs AMS sein für diese Personengruppe.
Ja, eine spannende Frage, die sich in diesem Zusammenhang stellt, ist, wie sich die Verschiebung des Stichtags für die Korridorpensionen auf bereits abgeschlossene Sozialpläne bzw. einvernehmliche Auflösungen auswirken.
Ja, tatsächlich gibt es schon Anfragen von Arbeitgebern dazu, weil ja bestehende Sozialpläne häufig eben so Überbrückungshilfen für ältere ArbeitnehmerInnen vorsehen, also für jene, die eben kurz vor der frühestmöglichen Pension, also beispielsweise eben der Korridorpension stehen. Und wenn sich jetzt eben durch diese neue Regelung der frühestmögliche Antritt nach hinten verschiebt, dann ist das in schon existierenden Sozialplänen wahrscheinlich noch gar nicht drinnen, weil die Parteien wussten ja gar nichts davon. Und da muss man dann eben diese Sozialpläne analysieren. Also wenn jetzt der Sozialplan sagt, bis zum persönlich frühestmöglichen Pensionsbeginn, dann verschiebt sich das nach hinten, dann wird das um einiges teurer für den Arbeitgeber, der diese Leistungen aus dem Sozialplan erbringt. Wenn es jetzt zum Beispiel so formuliert ist, dass auf ein bestimmtes Alter oder bestimmte Versicherungsmonate abgestellt wäre, dann müsste man den Sozialplan interpretieren und schauen, ob man hier wirklich nachträglich auch eine Anpassung vielleicht vornehmen muss. Jetzt mal genug von dieser Korridorpension. Allerdings, wenn man sich dafür besonders interessiert, empfehle ich auch unseren Blogbeitrag, Link in den Shownotes. Und gibt es noch andere Änderungen in der Pension?
Ja, neben der Anpassung der Korridorpension soll es auch eine Änderung bei der Alliquotierung der Pensionsanpassung geben. Bei der Pensionsanpassung handelt es sich um eine jährliche Anpassung bzw. Erhöhung der Pension, damit die Kaufkraft erhalten bleibt. Mit 1. Jänner 2025 wurden Pensionen bis zu einer Höhe von 6.060 Euro beispielsweise um 4,6% erhöht. Diese 4,6% entsprechen der durchschnittlichen Erhöhung der Verbraucherpreise im Zeitraum vom August 2023 und Juli 2024. Die erstmalige Anpassung der Pension an die Teuerung für die Neupensionistinnen im ersten Pensionsjahr erfolgte bisher aliquot, basierend auf dem Monat, in dem sie die Pension antreten. Pensionistinnen, die mit Jänner in Pension gegangen sind, haben die volle Inflationsanpassung, also 100%, bekommen. Die, die im Mai die Pension angetreten sind, haben etwa 60% bekommen und bei einem Pensionsantritt im Dezember gab es gar keine Anpassung mehr. Gibt es sonst noch irgendwas, was man beachten muss?
Ja, es soll noch ein neues Modell geben, das Teilpensionsmodell, das, glaube ich, auch für Arbeitgeber und Arbeitnehmer ganz interessant ist. Und zwar sollen hier ArbeitnehmerInnen, wenn sie die Voraussetzung für eben beispielsweise die Korridorpension schon erfüllt haben, ihre Arbeitszeit reduzieren können und quasi zur Hälfte in Pension gehen und vielleicht zur Hälfte eben noch arbeiten. Dann habe ich die Abschläge für die Korridorpension eben nur auf einen Teil meiner Pension, kann aber sonst eben noch weiter einzahlen mit reduzierter Arbeitszeit und habe insgesamt dann nicht so hohe Abschläge, wie wenn ich gleich in Korridorpension gehe. Das soll die Altersteilzeitmodelle im Wesentlichen ablösen.
Okay, spannend. Da werden dann wohl auch entsprechende arbeitsrechtliche Vereinbarungen zu gestalten sein. War das alles oder gibt es da noch was im Zusammenhang mit den Pensionen?
Naja, also Pensionen sind natürlich ein Dauerbrenner. Schwer in Verhandlungen ist anscheinend jetzt noch der Nachhaltigkeitsmechanismus. Da geht es darum, dass die Regierung sich durch ein Gesetz selbst verpflichten möchte und auch gleich kommende Regierungen verpflichten möchte, den eingeschlagenen Konsolidierungspfad, also quasi die nicht so drastischen Erhöhungen, sagen wir es mal so, im Steuerbudget für die Zuschüsse zu den Pensionen einzuhalten. Und wenn dieser Konsolidierungspfad verlassen wird, dann müssen eben weitere gesetzliche Maßnahmen getroffen werden. Es wäre dann so eine Art nachhaltiges Staatsziel bei den Pensionen. Das wäre sicher im Sinne der Generationengerechtigkeit positiv, aber es ist, wie gesagt, politisch noch sehr umstritten im Augenblick.
Kommen wir nun zum Deep Dive zur Entlassung. Die Entlassung ist neben der Kündigung eine von mehreren Möglichkeiten, ein Arbeitsverhältnis zu beenden. Aber sie ist eine ganz besondere. Sie erfolgt fristlos, das heißt mit sofortiger Wirkung und setzt einen wichtigen Grund voraus.
Ja, nachdem ich aus den neuesten Auswertungen zu unserem Podcast weiß, dass wir auch in Deutschland gehört werden, möchte ich einfach mal ganz eine wichtige Begriffsdefinition an den Anfang stellen. In Österreich unterscheiden wir sprachlich ganz exakt zwischen einer Kündigung, das heißt einer normalen Beendigung mit Frist und Termin, und einer fristlosen Entlassung, das heißt einer Beendigung aus wichtigem Grund, die sofort wirksam wird.
Ja, die wichtigsten Entlassungsgründe sind auch gesetzlich geregelt. Dabei unterscheidet man zwischen den demonstrativ, also beispielhaft angeführten Entlassungsgründen im § 27 Angestelltengesetz für Angestellte und den taxativ, also abschließend aufgezählten Entlassungsgründen im § 82 der Gewerbeordnung 1859 für ArbeiterInnen. Ein sehr wesentlicher Punkt bei den Entlassungsgründen, und zwar für ArbeiterInnen und Angestellte, ist, dass das Verhalten der ArbeitnehmerInnen objektiv die Arbeitgeberinteressen so schwer beeinträchtigen muss, dass eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses unzumutbar ist. Es muss also eine gewisse Erheblichkeitsschwelle erreicht werden. Bei den Angestellten ist der Arbeitgeber beispielsweise berechtigt, eine Entlassung auszusprechen, wenn sie im Dienst untreu sind oder sich einer Handlung schuldig machen, die sie vertrauensunwürdig erscheinen lässt, wenn sie dienstunfähig sind, also nicht mehr in der Lage sind, ihre Arbeitsleistung zu erbringen, wenn die Arbeitsleistung ohne rechtmäßigen Hinderungsgrund unterlassen wird oder sie sich beharrlich weigern, diese zu erbringen. Auch das Betreiben eines selbstständigen kaufmännischen Unternehmens, da haben wir nachher noch einen kurzen Praxisfall, oder das Betreiben von Geschäften im selben Geschäftszweig des Arbeitgebers ohne deren Einwilligung oder auch eine längere Freiheitsstrafe sowie die Verletzung der Sittlichkeit, Ehre oder Tätlichkeit gegen den Arbeitgeber oder Mitarbeitern können Grund für eine Entlassung sein.
Genau, bei den Arbeitern sind die Entlassungsgründe strenger geregelt, nämlich abschließend. Möchte also eine Arbeitgeberin einen Arbeiter entlassen, ist sie, was die wichtigen Gründe anbelangt, an die abschließenden Entlassungsgründe eben dieses § 82 der Gewerbeordnung 1859 gebunden. Andere Gründe als die im Gesetz genannten berechtigen also nicht zur Entlassung. Ob das jetzt eine verfassungskonforme Regelung ist, zwischen Arbeitern und Angestellten hier so zu unterscheiden, ist eine andere Frage, weil eine Ungleichbehandlung bedarf einer sachlichen Rechtfertigung, damit hier eben auch verfassungsrechtlich keine Gleichheitswidrigkeit besteht. In der Literatur, die allerdings auch schon in die Jahre gekommen ist, wird beispielsweise angeführt, dass ja bei Angestellten erhöhte Verhaltensanforderungen bestehen, weil sie oft in höheren Positionen sind und mehr Verantwortung haben. Also ob man das 2025 noch so schreiben würde, wage ich zu bezweifeln, weil das ist ja in der heutigen Arbeitswelt eigentlich nicht mehr so ganz.
Diese unterschiedliche Behandlung war ja früher eigentlich auch nicht so tragisch, weil die Kündigungsfristen der ArbeiterInnen so kurz waren, also teilweise sogar nur einen Tag betrugen. Jetzt sind aber die Kündigungsfristen gleichgestellt und ist daher wohl fraglich, warum das Entlassungsrecht bei Arbeitern strenger geregelt ist als bei Angestellten. Eigentlich könnte man diese ganze Unterscheidung von Arbeitern und Angestellten überhaupt mal überlegen. Ich denke, es ist eine gute Idee für eine neue Folge.
Das sollten wir unbedingt machen.
Aber was sind denn jetzt die abschließenden Entlassungsgründe der ArbeiterInnen?
Ja, also ArbeiterInnen können entlassen werden, wenn sie zum Beispiel bei der Einstellung falsche Angaben gemacht haben, falsche Zeugnisse gezeigt oder so. Dienstunfähigkeit, wie auch bei den Angestellten. Dann, wenn sie der Trunksucht verfallen, ein sehr schönes Wort, und wiederholt verwarnt wurden bei strafbaren Handlungen, die sie vertrauensunwürdig erscheinen lassen, beim Verrat von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen, bei abträglichen Nebengeschäften, unbefugter Abwesenheit, beharrlicher Dienstpflichtverletzung, ich nenne es mal Meuterei oder Aufstachelung der Belegschaft zu unordentlichem Lebenswandel. was immer man sich darunter vorstellen kann, oder einer sonstigen unsittlichen oder gesetzwidrigen Handlung. Also man merkt schon, dass es eine sehr alte Regelung ist und was man damals für ein Bild von Arbeitern hatte, weil es gibt auch noch den Entlassungsgrund der groben Ehrenbeleidigung, der Körperverletzung, der gefährlichen Drohung gegen die Arbeitgeberin oder andere Mitarbeiter, abschreckende Krankheiten, Freiheitsstrafen von mehr als 14 Tagen. Also was ist eine abschreckende Krankheit? Aber bitte. Sowohl für Arbeiter als auch für Angestellte gilt, liegt ein Entlassungsgrund vor, dann ist es einmal entscheidend, dass die Entlassung unverzüglich ausgesprochen wird. Nachdem ich also als Arbeitgeberin Kenntnis davon habe, muss ich unverzüglich die Entlassung aussprechen. Die Rechtsprechung ist da sehr streng. Wird es nicht unverzüglich ausgesprochen, dann wird vermutet, dass die Weiterbeschäftigung mir eben gar nicht unzumutbar war und dann ist die ganze Entlassung im Klagsfall vielleicht unwirksam oder rechtswidrig.
Aber was die Rechtsprechung hier für die Beurteilung der Unverzüglichkeit schon bedenkt, ist, dass eine bestimmte Verzögerung des Ausspruches gerechtfertigt sein kann. Das ist beispielsweise dann der Fall, wenn der Sachverhalt noch nicht ganz klar ist, was sehr häufig vorkommt, und erst aufgeklärt werden kann. In großen Unternehmen bzw. Konzernen müssen außerdem oftmals als noch Zustimmungen von bestimmten Personen oder Gremien eingeholt werden. Diese Zeit darf ebenfalls abgewartet werden. Und für uns ganz entscheidend, eine Prüfungszeit, um sich rechtlich beraten zu lassen, wird von den Gerichten ebenfalls zugebildet. Das heißt, unverzüglich darf nicht so verstanden werden, dass die Entlassung in der Sekunde ausgesprochen werden muss, in welcher der Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin von einem bestimmten Verhalten erfahren hat. Wobei, da fällt mir auch ein Fall an, den wir, glaube ich, letztes Jahr betreut haben. Den haben wir dann zwar verglichen, aber ganz kurz, um was ging's. Hier ging es um einen Geschäftsführer, der eben MitarbeiterInnen, also seine MitarbeiterInnen sexuell belästigt hat, und das kam auch, das Beweisverfahren wurde auch schon durchgeführt, raus, weil die MitarbeiterInnen natürlich auch als Zeuginnen beantragt wurden, dass das tatsächlich der Fall gewesen ist. Aber dann würde man sich zunächst denken, na gut, das ist ja ein klarer Entlassungscase, den gewinnt man. Hier war aber das Problem der Unverzüglichkeit, dies deshalb, weil dann während dem Beweisverfahren auf einmal aufgepoppt ist, dass die HR davon wusste, also schon viel, viel länger, und das aber nicht gemeldet wurde an die zuständigen Organe, die eigentlich für die Abberufung zuständig waren. Und da haben wir dann natürlich schon so beraten, guter Vergleich wäre hier wahrscheinlich schon sinnvoll.
Ja, es war wirklich ein sehr lebensnaher Sachverhalt, denn gerade wenn die Belästigung eigentlich von oben kommt, dann ist es natürlich für die untergeordnete HR, bei der sich die Arbeitnehmerinnen melden, dann auch schwierig, direkt an die Eigentümer, die Generalversammlung heranzutreten oder den Aufsichtsrat oder was immer es da gibt und das dann weiterzugeben. Aber arbeitsrechtlich wird man dieses Wissen wohl zurechnen müssen. Mhm. Und also wer weiß, wie das ausgegangen wäre, aber war wahrscheinlich eine gute Idee mit dem Vergleich. Ja, wenn ich überhaupt eigentlich einmal als Arbeitgeber Kenntnis erlange, dass vielleicht ein Entlassungsgrund vorliegt, aber weiß, ich brauche da noch Informationen, ich muss vielleicht noch Menschen befragen, ich muss mir vielleicht noch Unterlagen anschauen, ich muss vor allem vielleicht mich auch noch mit meinen Rechtsanwältinnen beraten, dann ist es jedenfalls einmal sinnvoll, um das Entlassungsrecht nicht zu verwirken, die betroffene Person oder Personen dienstfrei zu stellen und sich dabei auch weitere arbeitsrechtliche Schritte vorzubehalten. Weil dadurch wird den betroffenen Arbeitnehmern oder Arbeitnehmerinnen bewusst gemacht, dass man gerade nicht auf das Entlassungsrecht verzichten will, sondern einmal eine Dienstfreistellung ausspricht, um eine Aufklärung durchzuführen. Und das kann dann dazu führen, dass am Ende entweder entlassen wird oder eben auch die Person wieder zurück an den Arbeitsplatz kehrt, wenn eben nichts dahinter war.
Ja, und Achtung, Dienstvorstellung, also bitte auch das, weil wir mal einen ähnlichen Fall gehabt haben vor ein paar Jahren schon. Wenn ein Dienstnehmer dienstfreigestellt wird, weil eben ein Sachverhalt aufgearbeitet wird, weil man denkt, na, das könnte jedenfalls die Erheblichkeitsschwelle einer Entlassung rechtfertigen, dann bitte nicht noch am selben Tag anrufen und sagen, bitte die Aufgaben noch fertig erledigen, weil dann kann es nicht so schwer gewesen sein.
Ja, so würde es zumindest dann ein Gericht wahrscheinlich bewerten, dass es dann vielleicht doch nicht so dramatisch war. Genau.
Genau, und wenn wir jetzt einen Blick auf die häufigsten Entlassungsgründe in der Praxis werfen, dann wird auch klar, warum es für ArbeitgeberInnen jedenfalls sinnvoll ist, sich vorab rechtliche Beratung einzuholen und nicht voreilig zu entlassen. Es ist nämlich zum einen nicht immer ganz klar, ob die Erheblichkeitsschwelle durch das Verhalten erreicht wird, und zum anderen haben wir bei einer allfälligen Entlassungsanfechtung durch ArbeitnehmerInnen ja auch immer ein Beweisthema. Bevor wir uns jetzt aber näher mit den praktischen Beispielen zu den Entlassungsgründen auseinandersetzen, ein kleiner Disclaimer. Und zwar, wir können uns heute natürlich nicht mit jedem Entlassungsgrund und seinen Besonderheiten im Detail befassen. Ich denke, dafür bräuchte man wahrscheinlich die gesamte restliche Woche und sehr viel Kaffee, obwohl wir eine sehr gute Kaffeemaschine haben.
Jetzt wieder zwei.
Ja, Katharina, also ich würde sagen, dass der uns wohl am häufigsten unterkommende Entlassungsgrund die Vertrauensunwürdigkeit im Sinne des § 27 Ziffer 1 Angestelltengesetz ist.
Absolut. Also anders als bei den ArbeiterInnen, bei denen ich ja auch noch eine strafbare Handlung brauche, ist die Vertrauensunwürdigkeit bei Angestellten ein sehr breiter Tatbestand, wird auch als Auffangtatbestand gesehen, wenn irgendein anderer nicht quasi zur Anwendung gelangt. Aber was ist eigentlich Vertrauensunwürdigkeit, Julia?
Ja, grundsätzlich liegt Vertrauensunwürdigkeit vor, wenn durch ein Verhalten einer Angestellten oder eines Angestellten die objektiv gerechtfertigte Befürchtung besteht, dass die Interessen des Arbeitgebers gefährdet sind. Hier muss also zunächst ein bestimmtes pflichtwidriges und schuldhaftes Verhalten vorliegen. Für den Entlassungsgrund der Vertrauensunwürdigkeit ist bei den Angestellten weder ein Schaden noch Schädigungsabsicht erforderlich. Ja, zu diesem Thema gab es erst im letzten Jahr eine spannende Entscheidung des OGH, die auch in den Medien recht präsent war. Ein Arbeitnehmer wurde entlassen, nachdem er in einem auf Facebook veröffentlichten Video in seiner Dienstuniform den Wolfsgruß, also das in Österreich verbotene Zeichen der grauen Wölfe, gezeigt hat. Hier war der Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis ganz klar gegeben. Der Arbeitnehmer hatte schließlich seine Dienstkleidung an und der OGH hat die Entlassung deshalb auch als gerechtfertigt beurteilt. Aber Katharine, wie ist das bei außerdienstlichem Verhalten von ArbeitnehmerInnen?
Ja, also auch das kann zur Entlassung berechtigen. Grundsätzlich sagt man schon bei der Vertrauensunwürdigkeit, dass es um dienstliche Sachverhalte geht. Aber in bestimmten Ausnahmefällen kann die Entlassung auch auf Verhandlungen gestützt werden, die jetzt gar nicht direkt mit dem Arbeitsvertrag im Zusammenhang stehen. Also da wird dann besonders stark geprüft, ja, ob eben aufgrund des außerdienstlichen Verhaltens eine Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht mehr zumutbar ist für den Arbeitgeber. Also ob er sein Vertrauen wirklich unwiderruflich verloren hat in den Arbeitnehmer. In der Rechtsprechung wurde das eben zum Beispiel bei einer strafgerichtlichen Verurteilung eines Hotelangestellten wegen versuchten schweren Betrugs bejaht oder auch bei einer strafgerichtlichen Verurteilung eines Angestellten einer Unfallversicherungsanstalt, der schwer alkoholisiert einen tödlichen Verkehrsunfall verschuldet hat und anschließend auch noch Fahrerflucht begangen hat. Wir selbst hatten ja gerade einen Fall, wo die Entlassung erstinstanzlich als gerechtfertigt angesehen wurde. Der Arbeitnehmer hatte eine strafgerichtliche Verurteilung wegen Quälens von Abhängigen aus einem früheren Dienstverhältnis. Allerdings hatte er auch einen Haftaufschub aus psychischen Gründen, sodass er bei unserer Klientin, die davon überhaupt nichts wusste und erst durch einen Zufall draufkam, ganz normal sein Arbeitsverhältnis hatte. Und als die Klientin dann durch einen Zufall davon erfahren hat, dass es diese Verurteilung gibt, hat sie ihn entlassen. Und weil er eben auch mit vulnerablen Personen wieder zu tun hatte in seinem aktuellen Job. Und genau das war auch der Grund, warum das Gericht diese Entlassung als gerechtfertigt angesehen hat.
Ja, und ich bin der Ansicht, das passiert ja relativ häufig, dass Sachverhalte auftreten, wo sich dann herauskristallisiert, mein Gott, das ist ja eigentlich, hat eine Auswirkung auf die Reputation des Unternehmens. Ich kann mich auch an einen Fall erinnern, wo nach einer Weihnachtsfeier in Uniform die Mitarbeiter mit dem Firmenauto total alkoholisiert nach Hause gefahren sind und dann von der Polizei aufgehalten wurden. Das war natürlich dann auch Thema, weil Werbung war auch oben am Auto und so weiter. Logisch, dass das dann auch eine Entlassung rechtfertigen kann.
Klar.
Ja, ja, Katharina, den Fall, den du vorher erzählt hast, der steht ja auch im Einklang mit der Rechtsprechung des Obersten Gerichtshofs. Ausnahmsweise kann ein Verhalten, das vor Beginn des Arbeitsverhältnisses gesetzt wurde, der Arbeitgeber aber auch erst nachträglich bekannt wurde, eine Entlassung rechtfertigen. Wenn beispielsweise der Vertrag bei Kenntnis gar nie abgeschlossen worden wäre und das zurückliegende Verhalten in einem engen zeitlichen und sachlichen Zusammenhang steht zum Beispiel. Einen solchen Zusammenhang hat der OGH in einem Fall bejaht, in dem ein Angestellter, der für die Verwaltung eines Firmenlagers angestellt wurde, die Arbeitgeberin aber erst nach Vertragsabschluss herausfand, dass er wegen fortgesetzten Diebstahls verurteilt wurde und der letzte Diebstahl erst wenige Monate zurücklag.
Man merkt schon, bei der Vertrauensunwürdigkeit gibt es wirklich alle Möglichkeiten und spannenden Fälle. Da könnte man wahrscheinlich sogar eine ganz eigene Folge nur über die Vertrauensunwürdigkeit machen.
Ja, das stimmt, aber wir haben ja noch nicht annähernd alle aufgezählt. Hineinfallen beispielsweise noch die Preisgabe von Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen, das Fehlverhalten im Krankenstand oder wenn man beispielsweise alkoholisiert zur Arbeit erscheint. Wobei ich beim Fehlverhalten im Zusammenhang mit Alkohol und sonstigen Suchtmitteln gleich dazu sagen muss, dass ein Entlassungsgrund nur dann vorliegt, wenn eine Alkoholisierung während der Arbeit vorliegt bzw. Auswirkungen darauf hat und ganz wichtig, vorab bereits verwarnt wurde. Es darf nämlich nicht gleich beim ersten Fehlverhalten eine Entlassung ausgesprochen werden. In der Rechtsprechung liegt nämlich bei einem einmaligen Alkoholmissbrauch durch einen sonst zuverlässigen Angestellten oder wenn ein Angestellter während der Mittagszeit mit einem Kunden einmal einen Whisky trinkt und es dadurch zu keiner Beeinträchtigung der Dienstausübung kommt, kein Entlassungsgrund vor. Sehr wohl aber, wenn ein Angestellter trotz wiederholter Mahnung immer wieder alkoholisiert zur Arbeit erscheint. Natürlich muss man hier aber schon dazu sagen, dass der Fall ganz anders gelagert ist, wenn Nüchternheit aus berufsrechtlichen Gründen notwendig ist, beispielsweise bei Berufskraftfahrern, Pilotinnen etc. Und wenn jemand jetzt mit 2 Promille zur Arbeit kommt und Maschinen bedient oder Menschen operieren soll, ich denke, dann ist ganz klar.
Da braucht es keine vorherigen Ermahnungen. Das ist ein sofortiges Out. Für ArbeiterInnen findet sich ja betreffend Alkohol, ich habe es vorhin schon erwähnt, der eigene Tatbestand der Trunksucht. Die Rechtsprechung interpretiert das so, dass es eine wiederholte Trunkenheit sein muss, die einen Hang zum Alkoholismus erkennen lässt. Also es muss unterschieden werden, ob es eine Alkoholkrankheit ist oder der Alkohol eben missbräuchlich konsumiert wird. Also in einer Art und Weise, die dann wiederum die Weiterbeschäftigung für die ArbeitgeberInnen unzumutbar macht, sagt die Rechtsprechung. Das heißt, auch hier, der Arbeiter muss während der Arbeitszeit betrunken sein und wenn es nicht so ein harter Fall ist, muss er mindestens auch 2-mal abgemahnt werden, bevor ich ihn dann dafür entlassen kann. Ist aber natürlich für einen Arbeitgeber schon sehr schwer zu beurteilen, ob jemand einen Hang zur Alkoholsucht entwickelt oder vielleicht einfach einen Feiermarathon hinter sich hat. Das ist schwierig.
Ja, um noch einen Entlassungsgrund zu nennen, der uns zuletzt beschäftigt hat. Wie ist es eigentlich, wenn ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin nebenbei ein selbstständiges kaufmännisches Unternehmen betreibt und zwar ohne Einwilligung des Arbeitgebers?
Ja, Julia, du hast es vorhin schon angesprochen, der Entlassungsgrund 27 Ziffer 3 Angestelltengesetz. Da gibt es 3 verschiedene verpönte Arten, die du gerade schon genannt hast. Eben selbstständiges kaufmännisches Unternehmen betreiben, Abschluss von Handelsgeschäften im Geschäftszweck der Arbeitgeberin und dann noch irgendwas mit Ziviltechnikern und Wirtschafts. Das ist quasi so eine flankierende Regelung zum Konkurrenzverbot des § 7. Also es ist verboten und weil es verboten ist, ist es klarerweise dann auch ein Entlassungsgrund, wenn nicht natürlich der Arbeitgeber vorher seine Einwilligung erteilt hat. Und man muss dazu sagen, es kann auch andere Formen der abträglichen Nebenbeschäftigung geben, die zu einer Entlassung berechtigen. Das wäre halt dann wieder eine Vertrauensunwürdigkeit. Das ist gemeint mit Auffangtatbestand.
Ja, mit diesem Entlassungsgrund, also mit dem expliziten, haben wir uns ja erst vor kurzem beschäftigt. Da ging es eigentlich um eine Kündigungsanfechtung. Also der Mitarbeiter ist aufgrund von personenbezogenen Gründen gekündigt worden und im Zuge der Aufarbeitung des Falls betreffend die Sozialwidrigkeit haben wir uns auch den Lebenslauf des Arbeitnehmers angeschaut und dann sind wir draufgekommen, der hat ja auch noch ein selbstständiges Unternehmen, also er führt ein Unternehmen. Wir haben dann auch die Website des Unternehmens gefunden, wo er im Impressum tatsächlich als Geschäftsführer und als Gesellschafter geführt war. Und da haben wir natürlich unsere Mandantin beraten, hier die Entlassung auszusprechen. Das war ein klassisches Beispiel.
Ja, es ist immer wieder erstaunlich. Es ist grundsätzlich eben auch möglich, eine Entlassung auszusprechen, wenn ein Arbeitnehmer schon bereits gekündigt ist und die Kündigungsfrist noch läuft, weil der Vertrag ist ja dann noch aufrecht, dann kann ich ihn noch durch Entlassung beenden und auch allenfalls schon ein Kündigungsanfechtungsverfahren, so wie hier läuft. Ja. Selbst dann, wenn eine Kündigungsfrist schon aus ist, aber eben ein Kündigungsanfechtungsverfahren läuft, das ja darauf gerichtet ist, eben die Kündigung für unwirksam erklären zu lassen, dann würde das Arbeitsverhältnis ja wieder aufleben, kann in solchen Fällen, wo ich nachträglich auf einen Entlassungsgrund draufkomme, noch eine sogenannte Eventualentlassung ausgesprochen werden. Also das Gericht könnte die Kündigung aufheben, also für unwirksam erklären und dann wäre das Dienstverhältnis zwar fiktiv, rückwirkend wieder aufrecht, aber dann kann ich quasi diese Entlassung prüfen und dann gäbe es halt eine zweite Klage gegen diese Entlassung wahrscheinlich und dann wird beurteilt, ob die Entlassung rechtmäßig war.
Ja, das wird häufig auch nicht bedacht, dass diese Möglichkeit auch besteht, aber kommen wir vielleicht noch ganz kurz zu einem anderen gesetzlich vorgesehenen Entlassungsgrund, den man sowohl im Angestelltengesetz, also für Angestellte, als auch in der Gewerbeordnung 1859, also für ArbeiterInnen, findet.
Die beharrliche Pflichtenvernachlässigung meinst du? Willst du uns die kurz näher bringen?
Ja, gerne. Also eine beharrliche Pflichtverletzung liegt dann vor, wenn wesentliche Pflichten, die mit der Ausübung der Arbeitsleistung verbunden sind, verletzt werden. Dazu zählen etwa die Verweigerung der Dienstleistung oder die Nichtbefolgung von Weisungen der Arbeitgeber oder Vorgesetzten. Wichtig ist hier, dass nicht gleich jede Pflichtverletzung zur Entlassung von Arbeitern oder ArbeitnehmerInnen berechtigt. Die Pflichtverletzung muss nämlich schuldhaft und beharrlich erfolgen. In der Praxis muss die Pflichtverletzung entweder derart schwerwiegend sein, dass auf die Nachhaltigkeit geschlossen werden kann, oder sie muss sich trotz Ermahnung wiederholt ereignet haben. Aber Achtung, grundsätzlich ist es so, dass der Arbeitnehmer vorab gemahnt werden muss. Mahnungen sind nur dann nicht notwendig, wenn die Pflichtverletzung so erheblich ist, dass ArbeitnehmerInnen der ernsten Situation selbst bewusst sein muss. Wenn sich also zum Beispiel den Tresor in der Bank offen stehen lassen und die Alarmanlage nicht einschalten, wie auch immer.
da brauche ich dann vorher nicht abmahnen bei so Selbstverständlichkeiten. Ja. Aber zum Beispiel Arbeitszeitverletzungen, also wenn jemand immer wieder die Höchstarbeitszeiten überschreitet und der Arbeitgeber hat schon dreimal gesagt, tu das nicht, ja, und die Person weigert sich einfach die Grenzen einzuhalten, das wäre dann bizarrerweise eigentlich auch ein Entlastungsgrund, obwohl ja diese Person sehr motiviert ist. Ja. Aber Gesetz ist Gesetz. ArbeitnehmerInnen können Entlassungen auf zwei Arten bekämpfen, wenn sie der Meinung sind, dass diese Entlassungen unberechtigt waren.
Ja, das ist meistens so.
Meistens meinen ArbeitnehmerInnen das. Und dann gibt es eben zwei Möglichkeiten. Die Anfechtungsklage, das ist quasi eine Klage, die ähnlich wie die Kündigungsanfechtung darauf gerichtet ist, dass die Entlassung rückwirkend aufgehoben wird, also für unwirksam erklärt wird und auf die Wiederherstellung quasi des Dienstverhältnisses abzieht. Da gibt es dann noch ein paar zusätzliche Voraussetzungen und Ableitungen, auf die wir vielleicht einmal ein anderes Mal eingehen. Die zweite Möglichkeit ist aber die, dass die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer eine Klage auf Kündigungsentschädigung einbringen. Das ist nichts anderes als eine in Wahrheit auf Geld gerichtete Schadenersatzklage. Der Kläger oder die Klägerin möchte dann also so gestellt werden, wie sie finanziell gestellt gewesen wären, wenn das Dienstverhältnis nicht durch Entlassung, sondern durch eine normale, fristgerechte und termingerechte Kündigung geendet hätte. Auch hier wird dann im Verfahren eben überprüft, hat der Entlassungsgrund, also war er da, war die Entlassung rechtmäßig und wurde sie auch unverzüglich ausgesprochen. Und selbst wenn sich am Ende rausstellt, dass der Entlassungsgrund vielleicht doch nicht vorlag, dann gibt es immer noch die Möglichkeit in manchen Sachverhaltskonstellationen, dass der Arbeitgeber einen sogenannten Mitverschuldenseinwand macht. Julia, was ist das denn?
Ja, da fällt mir auch eine Entscheidung des UGH ein. Dabei ging es um einen Mitarbeiter, der im Krankenstand von einem Lokaljournalisten während seiner Arbeitszeit beim Fußballspiel seines Sohnes fotografiert wurde. Und der Arbeitgeber nahm dies nachvollziehbarerweise zum Anlass, eine Entlassung auszusprechen. Und der Mitarbeiter hatte nämlich auch, als der Arbeitgeber ihn damit konfrontiert hat, so im Sinne von, na, wie war das? Ich dachte, sie sind im Krankenstand. Hat das noch geleugnet, dass er dort war, also am Fußballplatz. Und später im Verfahren stellte sich dann heraus, dass das Spiel seines Sohnes kurzfristig abgesagt wurde. Und der kranke Mitarbeiter seinen Sohn abholen musste, was der UGH letztlich nicht als Entlassungsgrund wertete. Und in diesem Fall wendete der Arbeitgeber ein Mitverschulden des Arbeitnehmers im Hinblick auf die getroffene Entlassungsentscheidung ein. Auch an einer unberechtigten Entlassung kann ein Arbeitnehmer nämlich ein Mitverschulden treffen, wenn dieser einen bekannten Rechtfertigungsgrund schuldhaft nicht bekannt gibt und der Arbeitgeber die Entlassung ansonsten nicht ausgesprochen hätte. Und genau das war vorliegend nämlich der Fall. Trotz der Konfrontation hatte der Arbeitnehmer die Umstände nicht offengelegt, weshalb Mitverschulden gegeben war. Und dieser Mitverschuldenseinwand wirkt sich sodann auf die eingeklagte Kündigungsentschädigung aus, weil der Richter diese sodann unter Einbeziehung des Mitverschuldens des Arbeitnehmers nach freiem Ermessen mäßigen kann.
Ja, der Fall zeigt ein recht häufiges Problem, das Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen haben bei einer Entlassungsklage, nämlich dass sie beweispflichtig sind. Eine umfassende Beurteilung aller Sachverhaltselemente vor dem Ausspruch der Entlassung ist halt oft von Informationen abhängig, die man als Arbeitgeber manchmal einfach nicht hat. Also beispielsweise das mit dem Fußballspiel, dass man da das Kind abholen muss. Ja, und auch falsche Informationen durch Arbeitnehmer können hier einen auf die falsche Fährte locken.
Ja, aber wie kann man sich als Arbeitgeber schon am Anfang im Hinblick auf die Beweispflichten vorbereiten für ein allfälliges Gerichtsverfahren?
Nein, man muss sich einmal immer bewusst sein, eine Entlassung beendet einmal nach unserer Rechtsprechung das Dienstverhältnis auf jeden Fall. Und dann wird erst gerichtlich überprüft, ob sie rechtmäßig war oder nicht. Das heißt, Arbeitnehmer wehren sich fast immer, weil sie sonst eigentlich schon verloren haben und man muss damit rechnen, dass man eine Klage bekommt. Und dass man dann in dieser Klage, das sollte auf Arbeitgeberseite bewusst sein, auch beweispflichtig für diesen Entlassungsgrund ist. Und deswegen ist es ganz ideal, wenn man vorher eben den Sachverhalt so weit aufklärt, wie man kann und dazu auch Beweise sichert. Beispielsweise Aktenvermerke, E-Mail-Dokumentationen, manchmal auch sogar Detektivberichte, ja, dass man eben bei bestimmten Situationen immer dritte Personen als Zeugen quasi anwesend hat, damit dann nachher nicht Aussage gegen Aussage ist in einem Gerichtsverfahren, weil letztlich das Gericht ja im Rahmen der freien Beweiswürdigung diese ganzen vorgelegten Urkunden und aufgefahrenen Zeugenaussagen dann ja bewertet und je besser dokumentiert, desto besser ist die Ausgangslage. In ganz großen Entlassungsprozessen kann das auch durchaus sehr, sehr umfangreich werden. Also da werden dann teilweise externe Forensiker auch engagiert, die einen Sachverhalt auch schon während laufenden Verfahrens noch aufarbeiten. Da kann man zum Beispiel denken an Management Fraud, Wirtschaftskriminalität und solche Dinge, also wo zum Beispiel Geschäftsführer entlassen werden, wegen mutmaßlicher Malversationen, die dann oft gar nicht so einfach nachzuweisen sind. Also das kann dann schon sehr, sehr aufwendig werden. Also Entlassungen gibt es von ganz klein bis ganz groß.
Ja, zum Ende, Katharina, du hast mir heute von einem Schmankerl erzählt, von einem OGH-Fall mit einem Zwillingsbruder. Und ich bin ja selbst Zwilling, aber magst du ihn erzählen?
Der ist schon ein bisschen ein älterer Fall. Man findet ihn aber bei uns in den Shownotes dann noch. Da ging es eben darum, dass jemand im Krankenstand einen Marathon mutmaßlich gelaufen ist und durch ein Zielfoto oder irgendeine Fotodokumentation ist der Arbeitgeber draufgekommen und hat eine Entlassung ausgesprochen. Und der Arbeitnehmer hat sich dann damit gerechtfertigt, dass er einen eineigen Zwillingsbruder hatte und dieser den Marathon gelaufen sei. Damit ist er durchgekommen. Ja? Also es gibt nichts, was es nicht gibt im Entlassungsrecht.
Ja, dann sind wir für heute schon am Schluss unserer Folge angekommen. Es hat uns wieder sehr gefreut, dass Sie zugehört haben.
Ja, wir wollen natürlich noch wieder Werbung in eigener Sache machen. Jetzt im Sommersemester tragen wieder einige Juristinnen und Juristen aus unserem Team, inklusive mir, beim MCI-Lehrgang, Master-Lehrgang Digital Business und Tech Law zum Thema Work 4.0 und alles, was quasi im Arbeitsrecht modern ist, vor. Ich glaube, für den heurigen Master-Lehrgang kann man sich nicht mehr bewerben, aber vielleicht interessieren Sie sich für das Programm, schauen Sie sich mal an und wollen sich für nächstes Semester schon anmelden.
Ja, und wir verlinken in den Shownotes alle OGH-Entscheidungen. Heute haben wir viele Fälle gehabt, also gerne nachschauen.
Genau, und falls Sie Fragen haben oder wenn Sie sich für ein bestimmtes Thema interessieren, das Sie gerne mal im Podcast behandelt haben wollen, bitte schreiben Sie einfach an podcast@koerber-riesack.at und wir freuen uns natürlich immer über Feedback, Abonnements, Likes und das Teilen unseres Podcasts.
Bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.